Bidirektionales Laden, darüber sprechen wir heute. Außerdem neue Preise in Österreich bei Tesla. Was es damit auf sich hat, gleich hier bei uns.
Emovotion, der E-Mobility-Podcast. Emovotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Hallo Jessica Reichelt, grüße dich.
Hallo Jerome, grüß dich.
Außerdem wieder mit dabei Wolfgang Paul. Grüß dich, Wolfgang.
Hallo zusammen. Tut gut, euch wieder zu sehen.
Alles klar. Und wir sprechen heute über verschiedene Themen, unter anderem ein Thema, das uns gerade sehr beschäftigt, nämlich die Supercharger-Preise in Österreich. In Österreich gibt es nämlich wohl neue Preise und mir ist eine E-Mail zugespielt worden von Tesla, die genau erklärt, was es damit auf sich hat. Bisher ist es ja so, wenn man eine Kilowattstunde lädt, dann bekommt man diese Kilowattstunde zu einem bestimmten Preis, was weiß ich, zum Beispiel bei meinem 43 Cent. Das kann sich unterscheiden zwischen den Superchargern, aber man weiß pro Kilowattstunde dieser Preis. Es gab mal in der Vergangenheit andere Preise, nämlich pro Minute. Und je nachdem, wie die Ladestärke war, also wie viel kW da durchflossen, da gab es einfach unterschiedliche Preise pro Minute. Und da kommt man jetzt offensichtlich wieder zurück. Und das Preisschema, was Tesla da jetzt sich ausbaldowert hat, ist ein relativ kompliziertes. Und um ehrlich zu sein und um das vorweg zu sagen, ich kapiere ehrlich gesagt nicht, warum Tesla das tut. Aber darüber sprechen wir gleich. Ich erkläre erstmal, wie das läuft, beziehungsweise ich lese einfach mal die E-Mail vor, die mir dazu gespielt worden ist. Und zwar sind es insgesamt 4 Stufen, die da eingeteilt werden von Tesla. Stufe 1 heißt Aufladen bei oder unter 60 kW. Stufe 2 ist dann Aufladen über 60 kW bei oder unter 100 kW. Stufe 3 Aufladen über 100 kW bei oder unter 180 kW. Stufe 4 Laden über 180 kW. Jede Stufe hat einen entsprechenden Preis pro Minute, wobei Stufe 1 die niedrigste und Stufe 4 die höchste ist. Die Preise sind so festgelegt, dass die Kunden meist gleich oder weniger zahlen müssen als zuvor. Beispielrechnung: Sie laden mit 180 kW, was 3 Kilowattstunden pro Minute entspricht. Bei einem Beispielpreis von 1,07 Euro würden Sie 0,36 Cent oder Euro bezahlen, also 36 Cent. Bei 100 kW würden Sie 64 Cent bezahlen. Die Stufen und Preise sind so konzipiert, dass Kunden die gleiche oder niedrigere Gesamtrechnung haben als die meiste Zeit zuvor. So. Und weiter schreibt Tesla, wir werden in Kürze eine In-App-Nachricht an Fahrer in Österreich senden, um sie über die Änderung zu informieren. Außerdem wird die Support-Seite verändert und so weiter und so weiter. Das interessiert uns alles nicht. Also 4 Stufen mit unterschiedlichen Preisen. Es ist ja okay, wenn jetzt die Preise dadurch nicht erhöht werden. Und das sichert ja Tesla mehr oder weniger zu. Also es wird nicht teurer für die Tesla-Fahrer. Aber was mich tatsächlich daran wirklich massiv stört, ist, dass ich vorher nicht so genau weiß, was ich eigentlich für meine Tankfüllung bezahlen muss. Also bisher war es so, wenn mein Akku leer war, dann wusste ich, wie viele Kilowattstunden ungefähr in den Akku wieder reinpassen. Das heißt, ich wusste vorher ungefähr, was es kosten wird. Das weiß ich jetzt, zumindest am Anfang, nicht mehr. Wolfgang, möchtest du, dass wir sowas in Deutschland auch einführen an den Superchargern oder bleibst du lieber bei den Kilowattstundenpreisen?
Also was ich möchte, glaube ich, spielt weniger hier die Rolle. Ich glaube, ich habe im Moment, das muss ich mal anders anfangen, einen wunderbaren Tarif. Ich zahle nämlich bis jetzt gar nichts, weil wie ich mein Auto bezogen habe, habe ich noch 10.000 Freikilometer bekommen und die sind nicht ganz aufgebraucht. Also deshalb kann ich mich mit der Problematik und Thematik, habe ich noch ein bisschen Zeit, mich zu beschäftigen. Und ich höre auch heute, muss ehrlich sagen, erst einmal von diesem Einspieler.
Ja gut, aber du musst ja eine Meinung dazu haben, ob du sowas gut findest grundsätzlich oder nicht so gut.
Ich finde diese Prinzipien, dass man Kilowattstunde abrechnet, natürlich erstmal sehr komfortabel. Und dann sehe ich ja, das ist meine Bezugsquelle, ist ja eine Bezugsquelle, die ich habe. Und wäre für mich auch übersichtlicher. Ich kann das nicht verstehen, wieso man hier an einem Prinzip, was gut funktioniert, ändert. Mag irgendwas hinterstecken, ich durchblicke das jetzt zurzeit nicht. Müsste ich, wie gesagt, mal recherchieren. Das werde ich dann noch tun, aber ich wäre natürlich für eine Kilowattabrechnung.
Okay, Jessica, du wirst wahrscheinlich nie am Supercharger laden, weil
definitiv
dein
Leaf nicht, solange ich
kann
den liefer,
nicht
ja.
an dem Typ 2 bzw. am CCS laden an Supercharger. Du hast halt einen Leaf, der kann halt nur Chademo.
Ja.
Trotzdem an dich die Frage, was hältst du von dieser Wende?
Also ich habe eine sehr, sehr klare Meinung und ich finde dieses Modell fürchterlich. Also ich meine, du hast es ja jetzt gerade erzählt und ich habe es vorher nicht gewusst, aber für mich ist dieses Unübersichtliche geht für mich gar nicht. Also auch damals, wo ja noch die Abrechnung nach Minuten war, ich habe das gehasst, damals schon. Und wenn jetzt dann auch noch dazu kommt, wie schnell man lädt, das ist ja, also sorry, nee. Ich möchte vorher wissen, was es mich ungefähr kostet, da bin ich ganz bei dir. Ich kann ausrechnen, wie viel geht rein oder wie viel muss ich reinladen und dann weiß ich auch, wie viel es kostet. Wenn ich das nicht weiß, dann fühle ich mich eigentlich ja irgendwo unwohl und deswegen, also ich finde das totaler Schwachsinn.
Also ich bin auch mehrheitlich dagegen, so in mir drin. Es gibt aber eine Geschichte, die dafür spricht, nach Minuten zu gehen, tatsächlich. Nämlich, wenn es Leute gibt, die, sagen wir mal, von 90% auf 100% vollladen, das dauert ja ziemlich lange. Das heißt, das wird unwirtschaftlich, von 90 auf 100% zu laden.
Berechtigter Einwand, ja.
Und dann werden die sich überlegen, ob sie wirklich den Supercharger weiter blockieren, um von 90 auf 100% zu laden, oder ob sie es dann doch lassen. Insofern, ja, eine Maßnahme, um eben die Supercharger möglichst schnell wieder freizuräumen von Leuten, die vollladen. Auf der anderen Seite, ich habe einen 60 kW Akku in meinem Model S. Ich muss den auf 100% laden. Der lädt bis zum Schluss so mit 32 kW, wenn die Temperaturen stimmen. Wenn die Temperaturen kälter sind, dann auch mal mit 22 kW. Aber ich muss halt vollladen, weil sonst komme ich einfach nicht weit genug mit meinen 60 kW im Model S. Insofern, ich krieg's eh umsonst, so wie Wolfgang, aber ich krieg's lebenslang und nicht nur für 10.000 Kilometer. Aber ich möchte eigentlich vorher wissen, wenn ich zum Beispiel mein Model Y lade, was kostet mich das? Und ich will es nicht erst wissen, wenn ich es dann tatsächlich gekauft habe. Also, ich habe auch ein bisschen geguckt und geforscht in Facebook und was weiß ich. Und ich habe eigentlich niemanden entdeckt, der es gut fände. Also vielleicht überlegt sich das Tesla nochmal und ich habe tatsächlich auch Stimmen gehört, die gesagt haben, also wenn Tesla das macht, dann lade ich da einfach nicht mehr, dann lade ich bei Ionity oder sonst wo. Wir werden sehen.
Und falls wir doch den einen Hörer oder Zuschauer haben, der das gut findet, darf er ja gerne mal seine Gründe darlegen.
Sehr gerne melden, gerne auch mit einer Message, mit einer Voice-Message spielen wir gerne ein. Ich bin sehr gespannt. Wir zeichnen auf am Freitag, den 4. Oktober und justamente heute hat die EU entschieden, auf chinesische Fahrzeuge, Elektroautos Strafzölle zu erheben. Und wir haben heute einen Studiogast und darüber freue ich mich sehr. Es ist nämlich David Meyer, er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität Duisburg, Essen. Am Lehrstuhl ABWL und internationalem Automobilmanagement. Grüß dich David, hallo.
Hallo zusammen, dankeschön.
Sei herzlich willkommen. Sag mir noch ganz kurz, ABWL, was bedeutet das genau? Du hast mir vorhin erklärt, aber ich habe es schon wieder vergessen.
Das ist die Abkürzung für allgemeine Betriebswirtschaftslehre.
Ja, das hätte man sich auch merken können. Ne? Also Wirtschaftslehre wusste ich noch, aber ja. Was war nochmal AW? Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. Und vor allem, du machst internationales Automobilmanagement. Und als wir uns überlegt haben, dich einzuladen, da ging es um was ganz anderes, nämlich um bidirektionales Laden. Darüber sprechen wir auch gleich, über dieses bidirektionale Laden. Aber vorher wollen wir auch deine Meinung gleich wissen. Es gibt nämlich neue Strafzölle der EU auf chinesische Fahrzeuge. Und da interessiert mich natürlich auch die Meinung eines Wirtschaftsexperten, zu dem ich dich jetzt soeben erhoben habe, David. Aber du studierst es ja oder hast es studiert und kennst dich da bestimmt besser aus als ich. Was hältst du denn von den Strafzöllen, die die EU da teilweise bis über 30% erhebt?
Ja, ich sehe es grundsätzlich kritisch. Ich sehe die Gefahr, die deutschen OEMs sind immer noch stark abhängig vom chinesischen Markt. Der Anteil sinkt zwar, aber es ist der entscheidende Markt für die europäischen Hersteller. Und ich sehe da halt das Risiko einer Zollspirale. Das heißt, in die Gegenrichtung wird es natürlich auch schwieriger. Und die chinesischen OEMs haben natürlich eine gewisse Gewinnmarge. Ich meine, die Autos sind in Deutschland ja nochmal deutlich teurer als im heimischen Markt. Das heißt, die chinesischen Hersteller können auch ihre Marge zurückfahren und können sie für den gleichen Preis vielleicht wie bisher anbieten. Und natürlich die deutschen OEMs leiden auch, denn beispielsweise der BMW X3 zum Beispiel oder der Smart, der natürlich auch zum Geely-Konzern gehört, aber die Fahrzeuge werden ja auch in China produziert und deshalb sind die deutschen OEMs da natürlich genauso betroffen. Und ich sehe natürlich die Gefahr, die Fahrzeuge sind ja aktuell für viele zu teuer in Deutschland und die Fahrzeuge werden natürlich jetzt gegebenenfalls noch teurer, die chinesischen Fahrzeuge. Und der Wettbewerb sinkt natürlich. Das heißt, die deutschen OEMs haben natürlich jetzt nicht mehr so den starken Wettbewerbsdruck hinsichtlich des Preises, was natürlich auch nachteilig ist, weil Wettbewerb ist immer gut, um Preise zu senken und Qualität zu steigern.
Ich bin ehrlich gesagt immer noch unentschieden, ob ich das gut finde oder nicht. Ich habe da noch keine abschließende Meinung, um ehrlich zu sein. Ich sehe nämlich auch Probleme in der Hinsicht, dass natürlich die Preise, die China verlangt oder die Kosten, die China hat, um so ein Auto zu produzieren, deutlich niedriger sind als in Deutschland. Aber nicht, weil sie irgendwie besser produzieren können, sondern einfach, weil sie vom Staat teilweise sehr stark unterstützt werden, subventioniert werden, die Kosten für die Arbeiter geringer sind und so weiter. Und da ist es ja nun wirklich kein Wettbewerb, der fair ist. Und wir hatten ja schon mal das Problem zum Beispiel mit den Solarzellen, dass wir hier Solarzellen produziert haben und die Chinesen durch ganz, ganz starke Subventionen und durch Dummheit der deutschen Politiker den kompletten Solarmarkt sich unter den Nagel gerissen hat. Und da sehe ich ehrlich gesagt auch die Gefahr mit unserer Automobilindustrie, dass eben unser Markt, vor allem wenn die Amerikaner jetzt demnächst dicht machen, ne, die wollen ja auch massiv dicht machen, also teilweise sogar den Import verbieten, ist noch nicht entschieden, aber könnte kommen. Das heißt, die ganzen Autos, die dann eigentlich nach USA hätten verkauft werden sollen, sind dann auf dem Markt und könnten dann nach Europa dann einfach reingeschoben werden, wenn die sich dann nicht dagegen wehren. Also ich sehe einerseits natürlich die Abhängigkeit von den deutschen Automobilkonzernen. Ich war ja selbst schon dreimal in China. Ich habe gesehen, wie stark VW damals da war. Auf der anderen Seite ist die Abhängigkeit aber vor allem bei den Verbrennermotoren. Und die haben sowieso keine Zukunft in China. Und insofern sehe ich da das Risiko nicht allzu groß. Ist das jetzt alles doof, was ich gesagt habe, oder hat das dann auch schon ein bisschen Hand und Fuß?
Ah, doch, ich weiß, was du meinst. Also wir merken ja jetzt in den letzten Jahren schon, dass der Anteil in China für Volkswagen beispielsweise sinkt, weil natürlich Verbrennungsmotoren waren beliebt. Da sind natürlich noch ganz andere Faktoren, die eine Rolle spielen. China First beispielsweise, das heißt, in China beschränkt man sich ja viel stärker jetzt auf den nationalen Markt. Das heißt, die Deutschen werden es sowieso schwierig haben auf dem chinesischen Markt. Da hast du natürlich recht. Das heißt, die Zollspirale ist das eine, aber der chinesische Markt wird ohnehin für die Deutschen schwieriger. Aber ich glaube trotzdem, dass Wettbewerb den Automobilmarkt oder allgemein immer für Innovation und für Technologie sorgt. Und deshalb glaube ich schon, dass es nicht zielführend ist, wenn man hier solche Strafzölle einführt.
Auf der anderen Seite sind wir ja auch hier in Deutschland oder in Europa massiv abhängig von den Chinesen, weil eben erstens mal die Rohstoffe für Elektroautos nun mal zu großen Teilen aus China kommen. Die Batterien kommen sehr oft aus China. Und wenn die Chinesen jetzt sagen würden, passt mal auf, okay, ihr wollt unsere Autos nicht mehr, ist okay, aber dann bekommt ihr halt keine Batterien mehr und dann bekommt ihr auch keine Rohstoffe mehr. Und dann schauen wir mal, was wir dann nach so machen. Ich glaube, das wäre schwierig für die europäische Wirtschaft.
Genau, absolut. Also das Batteriethema ist natürlich, da merkt man eine enorme Abhängigkeit hinsichtlich Rohstoffe allgemein. Die Technologie ist ja in China schon weiter. Wir sind hier, produzieren ja meist NMC und die sind ja schon LFP und Natrium, Ion und so weiter. Das ist ein wichtiges Thema, die Abhängigkeit in dem Bereich Zellfertigung. Ja.
Wolfgang, wie siehst du die Sache?
Ich sehe das sehr ähnlich, natürlich wie David das beschrieben hat. Aber zusätzlich sehe ich das immer wie im Boxring, dass sich Europa, Deutschland jetzt speziell, wir reden über unser Land, immer wegduckt. Und ich glaube, diese Flucht, die man jetzt versucht mit Zöllen aufzulegen, und China, genau wie du sagtest, David, ist ein wichtiger Handelspartner, das wird sich natürlich genau in das Gegenteil verkehren. Und das wirkt für mich persönlich, ist jetzt meine Meinung, immer so, dass man die Flucht der Technologie immer auf neue Spielfelder verlagert, ne? Immer auf neue Dinge projiziert. Wir können nicht raus. Wir wissen das natürlich hier in unserer Blase, dass das Fahrzeug, die Technologie, die sich hier durchsetzt, eigentlich schon der Drops ist gelutscht, hat Herr Hofe, glaube ich, mal so formuliert. Und tatsächlich ist es so. Und dieses Wegducken über Zölle oder über andere Mechanismen, das vom Verbrenner, wir haben in die EU hat jetzt in 2025 fängt das ja an, 93,6 Gramm CO2 pro Kilometer ausgesprochen. Was macht die deutsche Hersteller? Die schreien danach nach Aufweichung dieser Werte. Ja, das ist immer ein Wegducken an der Stelle. Wir müssen uns diesem, ist meine Meinung, den Wettbewerb müssen wir uns stellen. Und hätten wir uns dem gestellt schon länger, hätte nicht diese Zolldiskussion, wahrscheinlich hätten wir diese gar nicht entfacht.
Jessica, du hast ein japanisches Fahrzeug dir gekauft, einen Nissan Leaf, soweit ich weiß, den man nur mit Chademo laden kann. By the way,
du musst es mir immer wieder vorhalten.
Nein, wie kommst du denn dazu?
Nein.
Aber Aber du hast japanische und es ist völlig normal, dass man heutzutage ein japanisches Auto kauft. Es gibt auch keine Strafzölle drauf und man hat ja damals auch gelächelt, als die ersten japanischen Autos nach Europa gekommen sind, weil die Japaner, ja, okay. Und das befürchtet man jetzt auch ein bisschen mit den chinesischen Fahrzeugen. Wie siehst du das, Jessica?
Ja, also ich denke, dass die Reaktion auf China einfach von den Deutschen, von der Automobilindustrie viel zu spät kommt. Also die Chinesen sind halt einfach weiter und ich weiß nicht, ob man das jetzt mit einem Strafzoll oder irgendwas, ja, ne, man versucht halt irgendwie noch was zu lenken, aber ich glaube einfach, wie war die Formulierung gerade, Wolfgang, der Drops ist gelutscht. Ja, also ich sehe das einfach nicht, dass das jetzt noch irgendeinen positiven Effekt für unsere Wirtschaft bringt.
Okay, gut, ich würde sagen, wir haben es jetzt mal besprochen. Ich denke, wir werden das Thema noch ein bisschen im Auge behalten und in einer der nächsten Folgen noch mal besprechen, wenn auch ein bisschen klarer wird, was da passiert und ja, auch wie die Chinesen reagieren. Aber wir haben David Meyer eigentlich für ein ganz anderes Thema eingeladen und das war das bidirektionale Laden und darüber sprechen wir gleich. Wenn man über Elektroautos spricht und das Stromnetz, dann spricht man oft darüber, oh, das Stromnetz wird wahnsinnig belastet, wenn da ganz viele Millionen Elektroautos sind und dann wird unser Stromnetz zusammenbrechen, die Welt wird untergehen und wir müssen ganz schnell wieder Benzin in unsere Autos füllen, weil das verbraucht ja überhaupt keinen Strom, also schon, also bei der Produktion verbraucht Strom, beim Transport verbraucht Strom, bei der Förderung braucht Strom. Aber die Elektroautos, das ist ja ganz, ganz furchtbar. Und jetzt gibt's aber einige, die sagen, wir können diese Elektroautos nicht nur dazu verwenden, um damit durch die Gegend zu brausen, sondern wir können sie auch dazu benutzen, unser Stromnetz zu stabilisieren. Und jetzt fragt sich natürlich der eine oder andere, wie kann das sein, dass etwas stabilisiert ist, wenn es doch belastet wird durch den Entzug von Strom sozusagen. David Meyer, du beschäftigst dich genau mit diesem Thema, nämlich bidirektionales Laden. Wie genau kann ich mir das vorstellen, dass eben ein Elektroauto unser Stromnetz tatsächlich auch stabilisieren kann? Ich frage das jetzt, ich weiß die Antwort mehr oder weniger, weil ich muss jetzt auch mal sagen, unsere letzten beiden Videos sind ziemlich durch die Decke gegangen mit dem Elektrolastwagen. Also wir haben wirklich viele tausend Zuschauer da gehabt und viele haben gesagt, ja, wieso fragt ihr denn so doof? Naja, weil es eben nicht jeder weiß. Und deswegen jetzt die Frage an dich, David, ja, wie funktioniert das mit dem Stabilisieren unserer Stromnetze mit Elektroautos?
Ja, genau. Das ist eigentlich, ein Elektrofahrzeug ist ja eigentlich nur eine Batterie auf Rädern, wie manche sehr behaupten. Und die Fahrzeuge stehen natürlich 95% ihrer Zeit nur rum. Das ist natürlich sehr schade, gerade bei Elektrofahrzeugen, wo natürlich viele wertvolle Rohstoffe auch drinstecken. Und mit dem bidirektionalen Laden können wir jetzt die Fahrzeuge nicht nur laden, sondern wir können die Energie quasi auch aus dem Auto wieder herausnehmen. Das heißt, wir können, wenn beispielsweise, einfach gesagt, das Netz aktuell ein Stromüberschuss hat, weil beispielsweise ein sehr windiger Tag ist, können wir die Elektroautos laden und beispielsweise in der Nacht können wir die Energie wieder herausnehmen. Und wenn vielleicht gerade ein Energiemangel besteht oder abends viele Fernseh gucken oder dergleichen. Und so funktioniert das bidirektionale Laden ganz einfach ausgedrückt. Wir nehmen die Energie einfach wieder heraus, wenn das Stromnetz es benötigt und füllen die Autos voll, wenn das Stromnetz sehr viel Energie in sich trägt.
Das klingt ja relativ einfach. Also wenn zu viel Strom da ist, dann wird das Auto geladen. Wenn zu wenig Strom da ist, wird es eben wieder entladen. Das stabilisiert natürlich das Stromnetz. Klingt einleuchtend. Trotz alledem, ich kenne jetzt noch niemanden persönlich, der mir gesagt hätte, ich benutze mein Auto zum bidirektionalen Laden. Selbst die Jessica, die ein Fahrzeug hat, dass das tatsächlich beherrscht. Der Nissan Leaf, der übrigens nur mit CHAdeMO beladen werden kann. dieser Wagen
das
kann
musste kommen.
Bidirektional laden. Aber Jessica, du hast es bis heute nicht gemacht. Warum nicht, Jessica?
Ganz einfache Antwort tatsächlich. Eigentlich zwei Antworten. Also bei mir scheitert es schon am Eigenheim. In der Mietwohnung war das halt einfach nicht umsetzbar. Ich habe damals tatsächlich, Nissan hat so ein Projekt gehabt, wo man Vehicle to Home die Infrastruktur dafür bekommen hat. Kriterium war halt Eigenheimbesitzer. Dementsprechend hat sich die Gelegenheit einfach nie gegeben.
Hättest du ja schnell ausbauen können oder eine kleine Hütte oder so. Und dann hättest du sagen, ich habe eine Hütte, also ja, her damit.
Also ich fahre immer noch Leaf und nicht Tesla und das hat einen Grund.
Ja. David, du erforschst das ja. Wie gesagt, ich kenne jetzt kaum noch jemanden, der das tatsächlich macht, aber du bist ja da dran an dem Thema, ne?
Genau. Wir jetzt in unserem Forschungsprojekt, das nennt sich Biflex Industrie, wir schauen uns das Ganze im Flottenkontext an. Das heißt, wir sehen da ein großes Potenzial am Unternehmensstandort, weil tagsüber stehen die ganzen Mitarbeiter dort, zukünftig mit batterieelektrischen Fahrzeugen. Wir haben vielleicht Poolfahrzeuge, die nachts nur herumstehen. Wir haben Dienstwagen und da sehen wir natürlich großes Potenzial für das bidirektionale Laden. Zu deiner Frage, ja, tatsächlich, Nissan Leaf, Shademo, die sind da sehr fortschrittlich, also ist auf jeden Fall positiv hervorzuheben. Bei anderen, am CCS-Standard beispielsweise, ist es ein bisschen schwieriger. Also VW bei der MEB, bei den MEB-Fahrzeugen gibt es das jetzt ab Softwarestand 3.5, kann man DC DC bidirektional laden. Dafür braucht man aber aktuell eine ganz spezifische Wallbox von E3DC, die mit entsprechenden Kosten verbunden ist und die, glaube ich, aktuell auch noch gar nicht erhältlich ist, aber in Kürze erhältlich sein wird. Das heißt, wir haben einerseits den Mangel bei den Fahrzeugen, der Renault 5 beispielsweise, der wir bidirektional über AC laden können, aber aktuell haben wir einen großen Mangel an Fahrzeugen und wir haben den Mangel an Ladeinfrastruktur aktuell. Also Wallboxen bidirektional sind aktuell noch Mangelware, weil es beispielsweise auch an der Standardisierung in dem Bereich noch fehlt und deshalb gibt es dort nur sehr spezielle Wallboxen, die oft in Verbindung mit Automobilherstellern entstehen.
Aber warum sollte ich denn als jemand, der privat, also ich habe ein eigenes Haus, ich könnte jetzt in meine Garage so eine Ladesäule reinbauen lassen, die aber wahrscheinlich teurer ist als eine normale Ladesäule. Aber warum sollte ich das tun? Also was habe ich denn davon, wenn ich jetzt das Stromnetz stabilisiere, außer dass ich meine Batterie ein bisschen zusätzlich belaste durch weitere Entladevorgänge?
Genau, da gibt es erstmal verschiedene Möglichkeiten. Also das Einfachste ist natürlich, das kennt wahrscheinlich jeder, ich habe eine Eigenverbrauchsoptimierung. Ich habe eine PV-Anlage auf dem Dach. Ich kann die ganze Energie, wenn ich eine 11 kW-Anlage beispielsweise habe, 11 kW Peak, kann ich die ja gar nicht verbrauchen. Das heißt, ich kann das Fahrzeug als Speicher nutzen, weil viele bauen sich ja heutzutage schon einen Speicher in den Keller, einen stationären Speicher. Und die sind entsprechend teuer. Man rechnet da ja ungefähr schon, eine Kilowattstunde kostet fast 1000 Euro. Das heißt, 8 Kilowattstunden in den Keller sind 8000 Euro, die ich brauche und die vielleicht dann, wenn mein Fahrzeug bidirektional laden kann, zahle ich ja grundsätzlich, abgesehen von der Batteriedegradation, die aber auch diskutiert wird, keine zusätzlichen Kosten, abgesehen von der Wallbox, die aktuell tatsächlich im DC-Bereich noch bei etwa 4.500 Euro liegt. Ich kann dadurch etwa im Jahr pro Fahrzeug etwa 200 bis 300 Euro sparen, indem ich entsprechend meinen Eigenverbrauch erhöhe. Es gibt aber auch entsprechend diesen Energiehandel, da sind wir aber noch nicht. Das ist dann Vehicle to Grid, das heißt, dann entlaste ich wirklich das Stromnetz, indem ich in günstigen Zeiten, also wenn viel Strom im Netz ist, ist der Preis niedrig, dann lade ich das Auto und an anderer Stelle entlade ich es, wenn das Stromnetz leer ist, in Anführungsstrichen. Und damit kann man etwa 200 bis 500 Euro pro Jahr pro Fahrzeug entsprechend verdienen. Und dann ist natürlich ein entsprechender Ertrag auch für den Privatanwender da.
Aber jetzt würde man sehen, wir sind ja hier in Deutschland. In anderen Ländern funktioniert es ja, aber in Deutschland, sage ich mal, funktioniert es ja sehr schlecht. Jetzt haben wir regulatorische Forderungen. Ich weiß, es gibt die ISO 15118-20, so. Die regelt.
Ja, genau, die kenne ich, ne? Auch. Ganz,
diesen
ganz
klar. Handel. Mhm. Nee, du kennst sie ja. Neben Shademo kennst du ja auch deutsche Regelungen.
Ja, natürlich. Ich kenne auch solche.
So, jetzt frage ich mich immer so, wie ist das im Hintergrund geregelt? Also hier scheint es ja regulatorisch festgelegt worden zu sein. Welche weiteren Regelungen benötigt man jetzt im Hintergrund? Entladen, laden, mehr Zyklen, diese Festigkeit und der Automobilhersteller, der bis jetzt 8 Jahre 160.000 im Schnitt immer gegeben hat. Wo siehst du noch regulatorische Forderungen, weitere Dinge, die hier erfüllt werden über diese 15118 hinaus?
Ja, genau, die Norm, die du angesprochen hast, die beschreibt erstmal nur die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladeinfrastruktur. Das ist gegeben. Es gibt aber noch viele rechtliche Themen, beispielsweise hinsichtlich der Abrechnung. Aktuell haben wir zum Beispiel noch das Problem der doppelten Versteuerung. Das heißt, ich zahle Steuern, wenn ich das Fahrzeug lade und wenn ich es entlade, zahle ich nochmal Steuern. Das ist so ein Thema. Und hier muss man auf jeden Fall die Fahrzeuge, also die mobilen Speicher, an die rechtlichen Regularien der stationären Speichern anschließen, weil es dort schon diese Regelungen entsprechend gibt. Und Und das ist ein Thema beispielsweise. Oder die Standardisierung allgemein. Also es gibt ja noch viel mehr Verbindungen damit Energiemanagementsystemen. Und das muss auch noch standardisiert werden, sodass wir, meine, das interoperable Systeme schafft. Das heißt, ich kann ein VW kaufen und kann mit einer beliebigen Wallbox bidirektional laden, wie es aktuell unidirektional ja schon möglich ist. Und bidirektional muss das natürlich auch möglich sein. Und dafür brauchen wir entsprechend diese Standards zwischen allen Systemen. Bei den Fahrzeugen ist aktuell sind sich die OEMs noch unsicher. Volkswagen beispielsweise begrenzt aktuell auf 10.000 Kilowattstunden maximal bidirektional laden, weil sie natürlich auch Angst haben hinsichtlich der Batteriealterung. Das wird noch ein großes Thema. Es wird auch diskutiert, ob vielleicht Automobilhersteller auch Geld damit verdienen wollen. Also ich lade bidirektional, verdiene damit Geld und vielleicht will der OEM da auch etwas Geld mitverdienen oder er beschränkt dann vielleicht die Batteriegarantie etwas. Also der OEM wird in diesem ganzen Game auch noch eine Rolle spielen, nehmen wir auf jeden Fall an.
Jessica, du hast ja ein Auto, das kann, angenommen.
Immer noch mit Chademo, ja.
Ja, genau, richtig. Ich vergaß mit Chademo. Und wenn dir jetzt jemand eine Ladesäule anbieten würde und du dürftest sie da in deine Mietwohnung einbauen, also nicht in die Wohnung, aber draußen, damit du dann eben deinen Chademo-Stecker da reinstecken kannst. Würdest du das machen oder würdest du sagen, nee, ich will meine Batterie eigentlich nicht zusätzlich belasten?
Also ich würde es prinzipiell, kann ich es mir schon vorstellen. Ich muss jetzt aber mal so eine richtig blöde Stammtischweisheit aus der Diesel-Dieter-Runde einfach mal, also was mir so ein bisschen schwerfällt, ist tatsächlich dann diese Vorstellung, also ja, okay, wenn Strom gebraucht wird, wird mein Akku entladen, aber ich muss ja irgendwie kommunizieren können, hey, ich brauche jetzt aber Strom, ich muss zur Arbeit fahren oder sonst was. Da sehe ich halt irgendwie so ein bisschen die Schwierigkeit. Oder gibt es da vielleicht technisch oder irgendwie anders schon Lösungen, dass ich dann nicht da stehe und habe plötzlich nur noch 10% im Akku?
Genau, das ist absolut, das ist eigentlich das Zentrale, weil davor haben auch alle Angst. Wir haben auch Mitarbeitende befragt, wie sehen die das? Und das war der wichtigste Punkt, dieses Thema Reichweite. Also wir müssen eine Benutzeroberfläche schaffen, wo ich sagen kann, okay, ich brauche um 17 Uhr 200 Kilometer Reichweite oder 40% SOC und genau das ist halt das Zentrale, weil sonst bekommt man ja die Nutzer gar nicht mit, wenn man dann nach Hause fährt und hat nur noch 5% Akkustand. Also das ist ein sehr wichtiger Punkt und dafür entwickeln wir in unserem Projekt auch eine Benutzeroberfläche. Das heißt, dass der Nutzer wirklich das einstellen kann und langfristig kann man natürlich das Ganze auch noch intelligent steuern, mit dem Kalender verbinden beispielsweise. Also wo fährt denn Nutzer hin? Das heißt, ich muss vielleicht gar nicht mehr selber einstellen, sondern es wird automatisch eingestellt. Das ist sehr, sehr wichtig.
Also quasi die Idee, ich lade meinen Schichtplan hoch und ihr wisst dann, wann ich mein Auto brauche. Ich glaube, wir haben Verbindungsprobleme.
Wir haben die Verbindung tatsächlich verloren, bis sie wieder aufgebaut ist. Das wird sicher gleich wieder passieren. Vielleicht noch ein paar Hinweise. Ich habe es ja vorhin gerade gesagt, wir sind auf YouTube gerade ein bisschen durch die Decke gegangen. Also wir haben viele tausend Downloads gehabt, beziehungsweise Views, wie es ja da heißt. Und ganz, ganz viele Kommentare wurden da auch getätigt. Also ich glaube 70, 80, 90 Kommentare pro Video. Ganz ehrlich, wir lesen die alle. Teilweise antworten wir direkt auch in den Kommentaren. Aber wir werden uns irgendwann, denke ich, auch mal eine Sendung Zeit nehmen, um einfach mal auf Kommentare einzugehen, die da getätigt worden sind. Also ihr macht diese Kommentare nicht einfach für die Katz, sondern wir nehmen das durchaus ernst, auch Kritik. Wenn ihr gerne uns schreiben möchtet, gibt es dafür übrigens eine super Gelegenheit.
Das Jingle.
Jetzt muss mein Jingle dafür kommen. Muss einfach sein. Sorry, das muss einfach sein. Hier ist die Adresse.
Hervorragend. Schreib uns eine Mail. Hab keine Angst. Hauen die Tasten. Zögern nicht.
Jetzt dreht alles hier komplett durch. Mein komplettes Mischpult dreht hier gerade komplett durch. Wenn was nicht funktioniert, dann funktioniert alles nicht.
Nein, er hat so oft Chademo gesagt. Wenn du mindestens fünfmal Chademo sagst, dann ist
ähnlich. Nein. Aber ich möchte noch eins sagen, also im Hintergrund arbeitet ja noch der André Reichelt, der Mann von der Jessica, inzwischen auch kirchlich getraut vor kurzem. Herzlichen Glückwunsch nochmal an euch beide. Ich war eingeladen, es war eine ganz, ganz tolle Hochzeit. Dankeschön dafür und er arbeitet ganz viel im Hintergrund an diesem Video und man muss dazu sagen, wir sind eben auch auf YouTube zu sehen. Da findet ihr uns unter e-movotion. Und wenn ihr, da ist übrigens der David Meyer gerade wieder zurückgekommen. Herzlich willkommen zurück.
Entschuldigung.
Ich komme gleich wieder zu dir. Ich mache das noch schnell fertig. Wenn ihr unser Video guckt, wenn ihr also jetzt gerade auf YouTube seid, dann vergesst bitte nicht, den Daumen hoch zu machen, unseren Kanal zu abonnieren und auch die Glocke zu drücken. Ja, ich muss mich da auch erstmal dran gewöhnen. Früher musste man die Glocke nicht drücken. Das muss man inzwischen auch, wenn man tatsächlich kein Video verpassen will. David, du bist gerade rausgeflogen. Ist nicht schlimm. ich habe hier noch mit meinem Mischpult ein paar Problemchen gehabt, auch noch. Also wenn irgendwas schief läuft, dann läuft irgendwie alles schief. Ich weiß, genau, wir waren dabei stehen geblieben, dass
bei dem Schichtplan,
glaube ich. Ich hatte gefragt, ob ich das richtig verstanden habe. Genau. Dass der Gedanke eigentlich ist, dass ich beispielsweise meinen Schichtplan hochlade und ihr dann quasi mit eurer Benutzeroberfläche wisst, okay, da braucht ihr das Auto.
Genau, das wäre der Wunschplan irgendwann, dass der Nutzer das nicht mehr selber einstellen muss, genau.
Das heißt, dann müssen wir hoffen, dass die Schichtpläne berechenbar werden.
Genau. Ja, aber ich habe, apropos dumme Fragen, ich habe natürlich auch eine dumme Frage. Ich komme ja manchmal nicht klar, dass wir hier in diesem Land immer ein bisschen Stückchen abfallen in Themen, in denen wir wirklich mal sehr stark waren. Und Gott sei Dank haben wir natürlich irgendwo Leute, das muss man ja auch mal klarstellen, doch im Hintergrund, wir haben sie ja kennengelernt, auch in unseren Videos und in unseren Beiträgen, die mit Start-up-Firmen, die äußerst clevere Dinge da tun. Aber wenn man jetzt dir die Frage stellt, gerade als Experte in dem Thema, wo du dich bewegst, wir reden doch über Einfachheit. Jetzt würde das natürlich für den Zuhörer oder Zuschauer in diesem Fall doch oft so wirken. Jetzt hat der David uns Tipps gegeben, da funktioniert auch irgendwas später mit diesem Hin- und Herladen vom Auto, ist super. Ich habe ein Haus, also ich würde mich sehr freuen. Ich habe eine Wärmepumpe, ich habe kein Gas. Ne? Also wir wären optimal dafür prädestiniert. Nur ich habe einen Tesla, also der kann das ja nicht. Aber mir geht es um die Einfachheit. Was dürfen wir erwarten, wenn du jetzt eine Meinung abgibst, wie einfach wird das denn?
Ja, das Thema ist, ja, was ich gerade angesprochen habe, die Standardisierung, aber das ist ein sehr wichtiges Thema, um hier wirklich sichere Lösungen zu schaffen und andererseits auch um wirklich Ladeinfrastruktur und das Fahrzeug, das sind ja zwei Komponenten und die muss man zusammenführen und nur wenn ich Standards schaffe, was natürlich erstmal vielleicht ein bisschen komplex geht, kann ich jedes Fahrzeug mit jeder Ladeinfrastruktur verbinden, wie wir das ja aktuell von normalen Wallboxen auch kennen. Deswegen, ja, Standardisierung und dann gibt es ja auch noch Abrechnungsthemen und steuerrechtliche Themen, das ist natürlich in Deutschland immer sehr schwierig. Wir denken da zum Beispiel auch an Themen wie, der Mitarbeitende lädt zum Beispiel auf der Arbeit kostenlos das Fahrzeug auf, fährt abends nach Hause und betreibt damit sein Haus. Und das sind natürlich dann wieder auch steuerrechtliche und abrechnungstechnische Themen, die natürlich da entsprechend zukommen. Und da ist natürlich Deutschland nicht ganz einfach im Bereich Steuerrecht in Verbindung mit dem, ja, das wird einem da auf jeden Fall nicht einfach gemacht, das Thema. Aber ich sehe da auf jeden Fall den Weg, weil bei Stationärspeichern, wurden ja entsprechende Regelungen eingeführt.
Wir sind ein bisschen über der Zeit, deswegen muss ich jetzt ein bisschen auf die Bremse treten. Letzte Frage, kurze Frage mit der Bitte um kurze Antwort. Ich stelle mir das so vor, ich stelle in meiner App ein, ich möchte morgen früh um 8 Uhr losfahren, da muss das Auto voll sein und dann ist das Auto auch morgens um 8 Uhr voll. Wird das so sein?
Das wird so sein, richtig.
Genau. Und wenn ich dann halt dann doch um 4 Uhr zum Krankenhaus fahren muss, habe ich halt ein kleines Problem. Aber das wird auch nicht jede Nacht vorkommen. Aber richtig. Könnte auch
ein gewisser passen, Sockel, ne? Bleibt ja auch bestehen. Also eine gewisse Mindestreichweite wird nie unterschritten. Man sagt 20% Mindest, SOC, und dann wird das auch nicht unterschritten.
David Meyer, er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität Duisburg-Essen. Er ist übrigens in Duisburg tätig, am Lehrstuhl ABWL und im internationalen Automobilmanagement. Herzlichen Dank, dass du uns zur Verfügung gestanden hast. War super interessant, habe wieder ein bisschen was dazugelernt. Und ja, wenn es da Neuigkeiten gibt, melde dich gerne bei uns, dann berichten wir da sehr gerne drüber. Und Vielen Dank
für die Einladung.
Und
danke.
Wenn, sehr gerne, und wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, jetzt versuche ich ein zweites Mal mit unserem kleinen Jingle, dann schreibt uns einfach eine E-Mail. Das war's von uns. Jessica Reichelt, vielen Dank, Wolfgang Paul und ein Gruß an Michael, der konnte heute leider nicht, aber wird hoffentlich nächstes Mal wieder dabei sein.
Schreib uns eine Mail, hab keine Angst, hau in die Tasten, zögere nicht. Es ist ganz easy, schreibe einfach an redaktion@die-movation.de.
Ich sag's nochmal. Tschüss Wolfgang, tschüss Jessica, bye bye.
Tschüss ihr Lieben.
Tschüss.